Heute in City Uplink Mixed Reality mit der HoloLens, VR selbst gemacht mit 360-Grad-Kameras und Unity und Festplattenverschlüssel mit VeraCrypt. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschuk und wir reden heute wieder über die CT und zwar nochmal über die CT Nummer 14 und wir haben uns natürlich die spannenden Themen eigentlich alle für heute aufgehoben. Das werden nämlich sein, wir reden heute über die HoloLens, wir reden über den VR-Schwerpunkt, der in dem Heft war und über VeraCrypt und das machen wir gemeinsam. Heute sind da...
Ich bin Dennis und ich verschlüssel für mein Leben gern.
Ich bin einfach nur Hannes.
Ich bin Keno.
Ihr habt heute alle keine Nachnamen.
Die HoloLens ist ja noch gar nicht im Heft.
Stimmt, die HoloLens ist noch gar nicht im Heft. Ja. Die kommt dann, nehme ich mal an, ins nächste Heft.
Ja.
Da arbeitet ihr und schwitzt dran.
Und ganz viel kann man natürlich schon online sehen bei uns.
Genau, aber wir haben online schon ein bisschen was rausgebracht, weil ihr habt die da gehabt und getestet.
Aber der Heftartikel ist natürlich geiler, ne?
Natürlich.
Noch mehr tolle.
Aber ihr könnt online auch schon viel sehen. Und wir wollen auch damit anfangen mit der HoloLens, weil es einfach sehr aktuell ist. Eigentlich, DAF gibt es ja noch nicht offiziell, oder?
Ja, offiziell ist die schon, ne? Man kann so bloß noch nicht so als normaler Mensch kaufen. Also es gibt bislang nur eine Entwicklerversion. Und selbst auf die muss man sich bei Microsoft bewerben halt. Da muss man in so einem Entwicklerprogramm drin sein. Und darf sie dann, wenn die das halt alles durch haben und das Projekt abgesegnet haben, darf man sie für 3.000 US-Dollar in den USA halt bestellen.
Das ist ja nett.
Und wenn man eine Adresse hat in USA oder Kanada.
Genau. Das heißt, wenn man sie halt nach Deutschland holen würde, müsste man dann auch noch eventuell Zoll bezahlen und andere Gebühren, Versand. Also es ist nicht ganz billig. Es kann sie noch nicht jeder ausprobieren.
Ist da eigentlich schon bekannt, wie in welche Preisdimension die Consumer-Version geht?
Haben sie nichts gesagt.
Gar nicht, und es ist auch... Es gibt auch noch keinen Termin und
nichts. Ja, genau. Also, stimmt. Ja.
Ich würde auch sagen, na gut, sie haben das angedeutet, dass sie eine Consumer-Version machen wollen, aber ich finde, so sicher ist das auch nicht. Von der Google Glass kam ja auch nie eine Consumer-Version.
Richtig, stimmt.
Ja. Ja, stimmt. Also irgendwann wird man mal irgendwas an dieser Technologie auch bestimmt in Consumer-Produkten sehen, aber die wollen sich noch nicht festlegen, was ja bei Google Glass auch nicht der Fall war, sondern wollen erstmal schauen, irgendwie überhaupt, was die Entwickler für Ideen haben und so.
Okay, und die Brille selber ist... keine VR-Brille, wie wir sie kennen mit Oculus und so, sondern eine, wo man durchschauen kann, wo quasi was projiziert wird, ein bisschen wie bei der Google Glass.
Also es ist so eine Art Headset halt. Es ist auch ein ganzes Stück größer als jetzt die Google Glass und wiegt 10-mal so viel ungefähr. So, man hat so ein Visor vor sich. Das können wir uns ja gleich auch nochmal angucken. Ja.
Ihr habt es auch nicht mehr da, ne?
Aber nee, wir haben sie leider nicht mehr da. Also wir haben die einen Tag da gehabt und durften die halt ganz fix anfassen und testen. Und
schon den ganzen Tag, ne?
Ja, also einen Tag lang, genau.
Vielleicht gucken wir uns das mal im Video bloß an, dann kannst du es daran anhand dessen erklären. Genau, dass ich zeige jetzt mal so, wie Keno hat da quasi die Brille in der Hand.
Genau, und also man sieht schon, die hat halt so eine Art Reifen halt so einmal um den Kopf rum und so einen großen Visor, der so die Hälfte des Gesichts ungefähr bedeckt. Hinter diesem Visor, hinter dieser Scheibe liegen dann die eigentlichen Displays. Das sind so ganz spezielle Displays, die dann so einen tiefen Eindruck auch verursachen. Und dann in diesem Ring, wo halt die ganze Elektronik drin ist, ist nochmal so eine Art Kopfband. Und wer einen modernen Fahrradhelm hat, kennt das, da ist hinten so ein Rädchen dran, womit man das Kopfband dann halt zudreht auf die eigene Kopfgröße. Und dann sitzt das an sich auch eigentlich ganz ordentlich. Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme als Brillenträger, weil ich auch eine bisschen breitere Brille habe. Aber es geht alles.
Das ist geil, oder? Also
genau,
das sehe ich jetzt in dem Video. Es sieht in dem Video total cool aus. Also dass ich man macht so eine, wie nennt sich die?
So eine Blumengeste, also wie so eine aufgehende Blume im Prinzip.
Man öffnet die Faust so nach oben.
Genau. Also die Brille kennt auch nur zwei Gesten. Es ist jetzt nicht so, dass man da großartig rumfuchteln kann mit der Hand oder irgendwas verschieben oder sowas, sondern man hat eigentlich nur so eine Bestätigungsgeste. Das ist wie so ein Mausklick. Die muss die Brille halt immer sehen vor sich. Da hebt man so den Zeigefinger. Und dann gibt es halt noch als zweite Geste, die Keno gerade gemacht hat, so eine Blumengeste, so eine öffnende Faust, da geht dann das Hauptmenü auf.
Und das, was wir gerade gesehen haben, dass sich das Fenster so verschoben hat, das macht man mit dem Kopf, mit Kopfbewegung. Das sah jetzt so aus, als wenn ich das mit der Hand gemacht hätte, aber du bewegst den Kopf und damit verschiebst du das Fenster.
Und das liegt dann einfach in der Luft oder an der Wand? Oder?
Also jetzt hier sind jetzt 2D-Fenster, das sind halt, die haften sich normalerweise an eine Wand an, wobei wir auch Fälle hatten, wo sie es dann an einem Schreibtisch oder so orientiert hat. Also was man davor sagen muss, die Brille orientiert sich erstmal im Raum, scannt den Raum mit verschiedenen Kameras. Da gibt es dann so Gitterlinien. Und weiß dadurch halt auch, wo sind feste Wände, so, wo sind Fenster, wo stehen Objekte auf dem Boden, Schreibtische etc. Und da werden halt normalerweise die 2D-Apps halt dran festgemacht. Und dann gibt's noch diese richtigen Holo-Apps halt. Das sind dann dreidimensionale Objekte, die dann erstmal in einem Würfel dargestellt werden. Mhm. Und den kann man dann frei im Raum platzieren.
Und das ist sehr ungewohnt. Du startest eine App, ne? Und dann
ich schieb mal vor zu den 3D-Sachen.
Ja, das ist ja auch 3D. Ich meine, unser Video ist ja leider auch nicht 3D. Aber du musst dich erstmal daran gewöhnen, dass du, wenn du eine App startest, dass du dann erstmal ein leeres Fenster bekommst oder einen leeren Würfel und den erstmal platzieren musst. Und dann sagst du, okay, und dann startet eigentlich erst die App. Und du musst ja eigentlich merken, wo du dieses Teil platziert hast. Also das kann dir auch passieren, dass du dann, wo ist mein Fenster? Und dann musst du dich halt einfach erstmal umdrehen. Du musst ja also wirklich im Raum einprägen, wo diese Fenster sind. Das ist erst ungewohnt, aber eigentlich ziemlich cool.
Was eigentlich das Coole daran ist, weil du halt dir wirklich einen Raum selbst gestalten kannst. Da packst du irgendwie ein Spielchen hin, dann packst du da einen Browser hin, da hast du noch ein Skype-Fenster offen und es ist so wie mehrere Bildschirme im Prinzip.
Bin mir nicht sicher, bei den Spielen ist es, glaube ich, manchmal so, dass die anderen Sachen ausschalten, weil die komplette, aber es gibt die meisten Apps kann man parallel, also multitasking-mäßig irgendwo hin tun.
Also wir hatten gerade hier auch in dem Video so eine der eindrucksvollsten Demos. Das war halt ein Spiel mit so einem Eichhörnchen, was dann halt im Raum rumläuft. Und da öffnet sich erstmal so eine Spielwelt auf dem Boden, was man hier bei unserem schwarzen Boden auch ganz gut sieht. Da kann man jetzt das Level auswählen. Und das ist halt ziemlich cool, weil er sich wirklich an dem Raum orientiert.
Ja, das haftet ja wirklich felsenfest an der richtigen Stelle.
Sieht wirklich so aus, als
wenn es auf dem Boden liegt. Ich hätte ja gedacht, das ruckelt so ein bisschen oder verschiebt sich, aber das ist.
Und das sieht in dem Video auch irgendwie noch ein bisschen künstlich aus, aber wenn du die Brille aufhast, du hast echt das Gefühl, dass da ein Eichhörnchen rumläuft. Und das hat mich ziemlich begeistert. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut ist. Auch diese Löcher in der Wand, ne? Also wenn die so die Wand aufreißt.
Das kommt nachher noch, ja. Also es gibt so ein Roboterspiel, wo halt die Wände sich öffnen, wo dann so Löcher in der Wand sind. Und das funktioniert auch super. Also das sieht wirklich täuschend echt aus. Oder auch es gibt so einen Reißverschluss an der Wand, der dann aufgeht. Da sieht man den. Das funktioniert wirklich super. Und bei diesem Spiel ist es auch noch so, dass diese Spielfiguren auch noch mit den Objekten halt, also mit Tischen oder da bei uns stand ein Rucksack rum, wirklich mit denen interagieren, die verstecken sich manchmal dahinter oder es läuft dann auf einmal auf dem Tisch weiter, das Spiel. Das ist toll integriert einfach in den Raum dann.
Und die Software läuft im Prinzip komplett in der Brille auch ab?
Ja. Nicht im Prinzip, sondern komplett.
Ja, genau.
Da sind keine Kabel dran, gar nichts.
Also das ist quasi von der Hardware wie so ein besseres Smartphone oder wie ein kleiner Mini-PC oder so.
Ist ein X86, ist ein Atom. Hast du die?
Genau, sind ziemlich lahme Atom-Prozessor im Prinzip. Da läuft ein vollwertiges Windows 32-Bit drauf.
Windows 10. Sieht auch genauso aus und ist auch nicht auf die Bedienung in der HoloLens optimiert. Das heißt, manchmal musst du so runterscrollen und dann haben wir erstmal stundenlang gesucht, wie geht denn eigentlich scrollen. Ne?
Also es ist aber auch nicht so, dass es halt irgendwie einen Desktop gäbe oder sowas. Oder dieses Hauptmenü, dieses Kachelmenü ist so sehr ähnlich wie diese Tablet-Oberfläche von Windows 10. Aber ansonsten, diese Fenster schweben natürlich frei oder es gibt keine Taskleiste oder sowas.
Aber der Einstellungsdialog, der sieht genauso aus zum Beispiel. Und
die Systemeinstellung
und so, genau.
Und ein Punkt ist auch noch, es gibt halt diese, man kann natürlich nur über eine virtuelle Tastatur erstmal was eingeben. Also es geht darum, dass du halt am Anfang zum Beispiel ein WLAN-Passwort eingeben musst. Mhm. Davor kannst du auch keine Bluetooth-Tastatur oder so verbinden. Dann hast du diese virtuelle Tastatur, die man halt auch von Tablets und Touchscreens kennt. Und dann musst du aber halt immer mit dem Kopf den Buchstaben auswählen und bestätigen. Auswählen, bestätigen.
Das
und
richtig beschissen
wird es, wenn du Sonderzeichen und große Buchstaben eingeben musst.
Also vor allem musstest du dich vorher noch in den Windows-Account einloggen. Und derjenige, der diesen Windows-Account hatte, der hatte so ein, sagen wir mal, Aluhut-Passwort, sowas irgendwie so war. Und mit
du
und
hast natürlich bei deinem Rechner 1, 2, 3, 4, wie bei den Alarmanlagen letzte Woche.
Kino.
Passwort.
Passwort ist auch gut. Okay, aber das sind ja Sachen, da würde ich jetzt sagen, lass da nochmal irgendwie ein halbes Jahr warten, dann ist das auch ein bisschen besser wahrscheinlich gelöst.
Also aber es war so für mich war es so ein bisschen wie bei den ersten Smartphones, wo das halt ewig dauert und einfach kompliziert war.
Aber was man sagen muss, was man, also schon beeindruckender, was man halt einmal unbedingt kritisieren muss, ist wirklich das zu kleine Sichtfeld. Ja. Also du hast, wie viel? 30, 40 Grad?
30 Grad, ja, wohl, ja.
Das was heißt das? Das heißt, das Sichtfeld von der Brille hier, das ist nur 40 Grad?
Nein.
Oder das, wo es virtuell
angezeigt
ist? Das heißt, du siehst zwar deine Gesamtumgebung, aber was virtuell sein kann, kann quasi nur in einem kleinen Bereich sein.
In der Mitte so ein kleines, also wie so ein, was hatten wir gesagt, 15 Zoll Monitor?
Ja, ein bisschen größer, also vielleicht so ein 24er in Arbeitsweite, so, also so wie auf dem Schreibtisch, so würde ich sagen, also so vielleicht.
Das sieht man in eurem Video nicht, was aber wahrscheinlich daran liegt, dass nur der Teil aufgezeichnet wird in so einem Screencast. Na, wenn ich mir das jetzt hier angucke nochmal, ich weiß nicht, so, dann das ist quasi nur der Bereich aufgezeichnet, wo auch virtuell ist. Und ihr seht in Wirklichkeit, wird es abgeschnitten und der Rest vom Boden, da hört es dann auch auf.
Du hast halt wirklich nur einen kleinen Teil deines Bigfeldes, ist dann wirklich mit einem Hologramm abgedeckt. Und bei Microsoft-Demos auf den Bühnen und so sah man dann halt immer überall irgendwelche virtuellen Objekte und so. So ist es halt überhaupt nicht. Und das nervt auch wirklich, weil du einfach, du bewegst dich und wunderst dich auf einmal, dass irgendwas abgeschnitten wird von dem Hologramm oder von dem 2D, von der 2D-App. Du musst dich wirklich, du kannst dich eigentlich das Blickfeld immer nur auf eine einzige Anwendung konzentrieren.
Oder du gehst dicht auf irgendein Objekt dran und dann ist das auch immer weg.
Ja, dann
oder wird so abgeschnitten. So schwarz, und das ist sehr, sehr irritierend. Also das ist was unbedingt noch gelöst werden muss. Aber sonst fanden wir das schon erstaunlich cool, ne?
Also es hat auch 2-3 Stunden hat der Akku gehalten. Es war absolut praktikabel, um es mal auszuprobieren. Die Auflösung ist jetzt auch nicht so dolle. Also wenn man Ruhe hat und sich wirklich darauf konzentriert, dann sieht man so Treppeneffekte. Aber das sind alles Kinderkrankheiten. Helligkeit hätte ein bisschen höher sein können, aber war auch in Ordnung. Also es hat funktioniert grundsätzlich auf jeden Fall.
Ich denke auch.
Es gab noch auf dem Video gab es einen Kommentar von Quick Pinguin, wie es mit Brille aussieht. Hast du ja schon
erwähnt. Ja, habe ich schon erwähnt. Genau. Also ich habe jetzt eine relativ breite.
An sich keine Probleme gehabt.
Ich bin mal angestoßen. Man muss halt gucken mit den Nasenteilen. Also zum Beispiel bei Keno, der hatte die Brille immer so auf, dass die Nasenteile wirklich schwebten. Aber es war für dich bequem, so, das meinst du, ne? Bei mir lagen sie auf, aber schoben dann natürlich mal die Brille irgendwie hoch, runter oder so. Aber es ging, also es funktionierte. Wenn man die jetzt längere Zeit auf hat, dann. Das Einzige, was ein bisschen mich störte, war halt dieses Stirnband. Das muss halt ziemlich festdrehen, weil die Brille auch ein halbes Kilo wiegt. Und wenn du sie absetzt, ne, dann merkst du es erstmal hier, die Druckstellen, und dann hast du halt auch so einen roten Streifen, so einen schicken drauf.
Das, was bei der Cardboard oder so, wenn du dann hier die Druckstellen hast, da hast du jetzt halt hier dafür.
Genau.
Aber das sah man schon, ne? Wenn man die abgenommen hat, die Druckstellen.
Ja, okay.
Auf jeden Fall.
Als letzte Frage würde mich noch interessieren, also ihr habt ja schon angedeutet, du bist ja gar nicht sicher, ob eine Kino, ob da eine eine kommerzielle Version überhaupt rauskommt.
Doch, da hat Microsoft schon drüber geredet, aber es gibt halt noch keinen Zeitrahmen, keinen Preis und so.
Die Frage wäre für mich so ein bisschen, wird das eher was jetzt irgendwelche Firmen benutzen, um irgendwie coole Demos zu machen, dass du vielleicht beim VW-Haus deine Autos irgendwie verschiedenen Farben dir angucken kannst oder irgendwie Theme-Parks oder so? Mhm. Oder ist das auch was wie eine Oculus oder so durchaus bei einem zu Hause dann mal für Spiele und so?
Also das glaube ich, in den nächsten 2, 3, 4 Jahren wird das nicht passieren, sondern das wird irgendwie verwendet für so Prototypen oder so, oder für, wenn irgendwelche Produktdesigner zusammen an einem Produkt arbeiten wollen, sich das angucken wollen, für Lageristen, solche Profi-Anwendungen, in denen Google Glass und die Vuzix-Datenbrillen auch schon verwendet werden. Aber ich denke, dass die HoloLens, das ist auch, also um das richtig consumertauglich zu machen, dann dürfte so ein Ding nicht mehr als, keine Ahnung, was würdest du sagen, 200, 300 Euro?
Boah, schon 400, 500, glaube ich, geben die Leute schon dafür aus. Ich meine, die VR-Brillen verkaufen sich ja momentan auch.
Und die kosten weit mehr. Für den Spielerechner gibt es ja auch 1.000, 2.000 Euro.
Also, und da ist also du kannst ja nicht drauf spielen. Das ist ja das Problem. Es gibt, wie viel hatten wir gezählt? 14, 15, ja,
aber
16
jetzt,
Apps?
Aber jetzt am Anfang. Ja.
Also ich muss da auch ein bisschen widersprechen. Ich glaube auch, dass es hauptsächlich erstmal im professionellen Bereich irgendwie Anwendung findet. Ist ja momentan auch der Fall. Und die Firmen sind natürlich alle total scharf drauf, gerade bei Microsoft, halt Software zu entwickeln, die professionell benutzt wird. Mhm. Aber an der App-Mischung, die wir auf der Brille hatten, auch wenn sie klein war, war halt irgendwie schon alles dabei. Da war zum Beispiel auch so ein Anatomieprogramm da, wo du was lernen konntest über den Körper und so weiter. Ich glaube, dass erstmal Microsoft gar nicht speziell auf irgendwas zielt, sondern sagt, hey, ihr seid die Entwickler, guckt doch einfach mal, was ihr damit machen könnt.
Ja, aber ich kann mir das halt nicht vorstellen, dass Leute sich so ein Ding kaufen. Also es gibt im Moment noch nicht viel Sachen damit zu machen für einen Otto-Normalverbraucher.
Nee, jetzt momentan auf gar keinen Fall.
Und da ist VR,
also die sind schon weiter.
Da sind klar. Im Steam Store sind, weiß nicht, 4, 5 und da meckern die Leute ja auch schon. Ja gut, das ist cool für eine Stunde oder so. Da gibt's auch noch keine Titel, die dich länger fesseln als 1-2 Stunden.
Nee, momentan und bei HoloLens ist es völlig klar. Viel krasser. Momentan auf jeden Fall, aber halt in ein paar Jahren können Sie mir trotzdem vorstellen.
Vielleicht müsste man einfach mal dazu aufrufen, dass die Leute ein bisschen mehr VR-Inhalte machen, ein bisschen mehr mit 3D-Objekten selber was machen, vielleicht auch mit der 360-Grad-Kamera.
Ich merke, wo du drauf
hinaus willst. Was meinst du denn damit?
Und dazu haben wir eine CT ein Thema. Aber die Frage wäre tatsächlich, Kino, du hast ja da auch beim Schwerpunkt VR selbst gemacht, mitgearbeitet, den betreut, glaube ich, auch. Was da drin ist, ich meine, im Prinzip, wenn du da gute Modelle für VR, virtuelle Modelle baust, ist das ja auch was, um damit dann für die HoloLens anzumachen.
Unbedingt,
ich meine, eigentlich ist das vom Entwickeln wahrscheinlich gar nicht so.
Also bei den Videos jetzt nicht so sehr, aber ich meine, da können wir gleich mal. Da haben wir gerade, oder da haben wir schon lange drüber diskutiert, ob das jetzt richtig ist, so klar zu unterscheiden, das sind 360-Grad-Videos und das ist VR.
Genau, in dem Schwerpunkt im Heft ging es nämlich nicht nur um, also weil, als du gesagt hast, VR selbst gemacht, als ich es gesehen habe, habe ich zuerst mal gedacht, natürlich an 3D-Modelle bauen, so wie es jetzt bei der HoloLens auch gesehen hat. Aber ihr habt in dem Schwerpunkt im Heft halt auch 360-Grad-Kameras, also Videos aufzeichnen mit einer großen Reichweite, weil natürlich bei der Cardboard und so, und es ist immer auch ein Use Case, diese Fotos, wo du immer dich dann reinsetzen kannst.
Sozusagen. Und das ist ganz interessant, du sagst jetzt, du denkst sofort an 3D-Modelle, aber ich denke, wenn du 100 Leute auf der Straße fragst, die durchaus daran interessiert sind, 90% davon denken erstmal an 360-Grad-Videos und Fotos, weil die im Moment gerade auch so populär sind in Facebook. Also die meisten Leute gucken sich diese 360-Grad-Videos ja nicht mit VR-Brillen an, obwohl das natürlich das Coolste ist, sondern einfach auf dem Smartphone, auf dem Tablet. Und deswegen sind 360-Grad-Videos und Fotos gerade total angesagt. Und die werden auch immer als VR-Inhalte verkauft. Ja. Und die kann man sich natürlich auch toll in VR angucken, weil das natürlich besser funktioniert als
Ja, es ist halt einfach eine Immersion, du hast dann das Bild um dich herum sozusagen. Ja.
Aber man muss immer meiner Meinung nach wirklich da unterscheiden, 360-Grad-Inhalte sind cool in VR, aber das ist kein VR. Echte VR ist immer Echtzeit berechnet, weil wir haben hier jetzt auch eine 360-Grad-Kamera mitlaufen, die Samsung. Die filmt jetzt von der Position, wo sie ist, filmt sie jetzt den gesamten Raum. Man kann, wenn man sich das Video mit einer VR-Brille anschaut, dann kann ich von diesem Punkt aus, als wäre mein Kopf da, kann ich mich natürlich überall umschauen. Das fühlt sich relativ echt an. Aber ich kann natürlich nicht irgendwo hintergucken. Ich kann mich nicht bewegen. Ich habe auch kein Positional Tracking. Also schon alleine so Kleinigkeiten, dass man sich so nach vorne und hinten bewegen kann. Das geht nicht, sondern mein Kopf ist sozusagen eingespannt. Ich kann mich einfach nur umschauen. Und wenn wir diesen Raum jetzt in Unity oder so gebaut hätten, dann könnte man natürlich auch hinter die Kameras schauen und man könnte hier rumlaufen, man kann mit Dingen interagieren und das ist halt einfach viel, viel besser und viel, viel immersiver.
Es gibt aber auch noch eine dritte Form, nämlich du kannst ja auch Videos durchaus stereoskopisch aufnehmen.
Mit Stereoskopie? Das haben wir ja noch gar nicht gesagt.
Weil diese Kameras, die zeichnen ja eigentlich auch nur ein 2D-Bild auf.
Nicht eigentlich, sondern das
ist. Genau, das heißt, es ist eigentlich eher wie, du hast eine Leinwand um dich herum.
Richtig.
Und es gibt ja auch noch die 360-Grad-Videos, wo du aber, glaube ich, viel teures Equipment brauchst, wo wirklich das, also dann hast du ja schon, dann bist du in einem Film drin und hast ja wirklich
eine räumliche
Tiefe.
Das sind dann 360-Grad-Videos, die stereoskopisch sind.
Das wäre für dich nicht VR.
Weil du kannst ja trotzdem nicht reingehen.
Oder ja, aber stell mal vor, du bist dann in einem Star Wars, in einem TIE Fighter oder so, in einem X-Wing.
Aber du kannst nicht mit der Welt interagieren.
Und guckst so rum und es ist für mich
du kannst nur rumgucken, du kannst nicht interagieren, Realität. Du kannst nicht irgendwie so unter das Cockpit gucken, wenn du da in dem TIE Fighter drin sitzt oder so, also irgendwie, sondern du bist wirklich, das ist eigentlich fast wie Film gucken, nur eben, dass es ein bisschen immersiver ist, aber du kannst.
Also für dich ist virtuelle Realität ist eigentlich schon auch eine BG, muss wie Realität eben, muss sich dran bewegen können.
Eigentlich sehe ich das so, ja. Und, aber du hast natürlich recht, das ist natürlich cool. Also vor allem, man kann das Medium 360-Grad-Video ist auch bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Da kann man bestimmt tolle Sachen mitmachen. Aber sobald du zum Beispiel die Kamera bewegst, wenn ich jetzt, wir werden das Video dann ja mal auf YouTube stellen, wenn ich die Kamera bewege, dann werden die Leute, die das mit einer VR-Brille gucken, werden sagen, oh Gott, ist das schrecklich.
Die haben jetzt alle die haben sich alle übergeben.
Die haben sich alle
übergeben, genau. Du musst kurz warten, bis sie zurückkommen.
Und du weißt auch nicht, wenn du narrative Inhalte machen willst, wenn du Geschichten erzählen willst, wie legst du denn fest, wo der Mensch hinguckt? Mhm. Also du hast ja 360 Grad. Und das ist übrigens in dieser HoloLens-Demo, die wir gerade gesehen haben, da war es ganz interessant. In dieser Hamster-Demo, da war immer so ein, ein Glühwürmchen?
Ja, irgend so ein fliegendes Viech halt, ja.
Das hat dann immer so, ist immer rumgeflogen, hat immer so einen, hat immer die Blickrichtung sozusagen definiert.
Manchmal war auch einfach ein Schild, was gezeigt hat, irgendwie Look hier oder so.
Genau. Und solche Geschichten sind natürlich da auch wichtig. Aber wenn wir dann nochmal zu den Kameras, du hast gerade schon richtig gesagt, die sind alle nur, die sind nicht stereoskopisch. Und die sind, muss man leider sagen, das ist die erste Generation von den Dingern, die sind alle wirklich nicht gut. Also wir haben da an Noten vergeben in unserem ausführlichen Test, warte mal, bei Bild- oder Videoqualität haben wir vergeben maximal eine 4. Also das ist natürlich schon ein bisschen hart.
Also alle kurz vorm Durchfall.
Genau.
Ist es denn besser, als wenn ich es jetzt einfach nur mit dem Smartphone mache? Weil da kann ich ja zumindest ein 360 Grad Foto machen.
Genau, das ist... Das
ist es auf der gleichen Qualität. Ich kann natürlich kein 360-Grad-Video machen, klar, aber...
Nee, pass auf, wenn du ein Foto machst mit dem Smartphone, wenn ich jetzt hier den Raum so abfotografiere in 360 Grad, dann habe ich natürlich eine mega hohe Auflösung.
Ja. Weil die hast du bei der Kamera gar nicht.
Die habe ich bei der Kamera nicht, weil die Kamera muss das Ganze in einem aufzeichnen.
Ja, na
und
klar.
Die Fotos kann ich nacheinander machen. Deswegen, die Samsung, die wir hier haben, das ist die Gear 360, das ist auch so mein Videoqualitätsfavorit. Die hat eine Auflösung von 4K, also 3840x1920.
Jeweils aber?
Nee, zusammen gestitcht. Okay. Also dieses Equirektangular-Video, was da rauskommt, das ist halt wie so eine Welt, wenn ihr euch eine Weltkarte vorstellt, das ist ja eigentlich auch ein plattgewalzter Globus. Also wenn man den Globus sozusagen aufziehen würde.
Das sind ja diese korrekten Karten mit so Ovalen drin.
Aber das muss halt irgendwie in so ein Frame, in so ein 16:9 Frame reinpassen. Und dann gibt es da halt deswegen diesen Equirektangular-Algorithmus sozusagen, der sozusagen die Kugel da zusammenballert. Und die ist halt 4K groß. Da wird aber bestimmt auch noch was hochinterpoliert. Da bin ich mir relativ sicher, dass das nicht richtig echte 4K sind. Und das Problem, was man bedenken muss, hört sich erstmal viel an 4K, aber du hast ja das komplette 360-Grad-Feld, aber du, wenn du es mit der VR-Brille anguckst oder auch auf dem Tablet, du hast ja immer nur einen kleinen Blickwinkel. Du hast ja sozusagen immer nur ich weiß gar nicht, wie viel Prozent von dem Bild man sieht, aber es ist ein relativ kleiner Teil. Das heißt, das Bild, was man sehen kann, ist
lange nicht 4K.
Lange nicht 4K.
Also die 4K sind dann ja wirklich auf die das gesamte Verteil. Was meinst du, wie viel K sollten das sein, damit das dann auf das, was man guckt, sich fokussiert, dass das dann irgendwie scharf ist?
Also ich denke, dass nicht mal 8K ausreichen würden. 8K ist ja nicht das Doppelte von 4K, sondern das Vierfache schon.
Ja.
Das ist alles schwierig und es gibt ja auch noch gar keine Player. Also ich glaube, ein PC würde schon mit 8K an seine Grenzen stoßen, weil diese ganzen Videocodecs da gar nicht drauf optimiert sind.
Du willst es ja eigentlich irgendwie online stellen können und per Stream gucken oder so.
Ja, YouTube unterstützt schon ziemlich krass viel. Mhm. Die unterstützen auf jeden Fall schon 4K, unterstützen ja auch schon 8K, das weiß ich nicht. Aber du kriegst das gar nicht aus so kleinen Plastikobjektiven kriegst du keine 8K raus.
Aber macht es trotzdem, ich meine jetzt, okay, Auflösung nicht ganz so toll und so, aber macht es trotzdem Spaß, sich sowas anzugucken, so ein Video da drin rum?
Ja, also, klar.
Ja.
Also das ist total cool.
Vor allem, eine coole,
vor allem die Fotos sind viel, viel besser. Als die Videos. Wir haben die Ricoh Theta S auch getestet. Die sieht so ein bisschen, die haben wir jetzt gerade nicht, aber die sieht so ein bisschen aus wie die LG. Die ist auch okay, die LG. Und drückt man einfach hier so drauf und hat so ein Foto.
Mhm.
Und das ist ganz gut.
Das macht Spaß.
Also die sind auch von der Qualität her ganz gut. Und wenn man richtig gute Qualität haben will, dann benutzen die Profis so sogenannte GoPro-Rigs. Mhm. Dann haben die so Gestelle, wo ganz viele GoPros drin sind, bis zu 16 Stück. Also normal sind 6, also in jede Richtung eine
GoPro. Kugel oder so.
In so einem,
bei der Google auch, glaube ich.
Würfel, kann man hier so ein bisschen sehen. Ne?
So ein Framework mal vorgestellt und so. War das nicht Google oder was?
Ja, Google war das mit Project Jump. Ja. Das war aber ein stereoskopisches System. Das war so ringmäßig. Das waren Weitwinkelobjektive, 16 Stück in so einer Ringanordnung. Ja. Die GoPro-Rigs mit 6 GoPros, Das ist nur monoskopisch, also nicht 3D, ist aber schon eine viel bessere Qualität, als die Samsung hier macht. Aber du musst das halt selber stitchen. Und du musst das auch selber Post-Production machen.
Ja, und du musst dir 6 GoPros erstmal kaufen.
Du musst dir 6 oder GoPros kaufen.
Deine Freunde zusammentun.
Und du musst dann auch die SD-Karten aus den GoPros rausnehmen. Und du musst dir, also das ist
alle
das
Wahnsinn. Und so. Also eigentlich nur für professionelle Nutzer, ne?
Absolut. Also irgendwo habe ich mal in so einem Fachblatt gelesen, dass Hollywood für pro Minute fertiggestelltes 360-Grad-Video nur für die Postproduktion 10.000 Dollar in Rechnung stellt. Mhm. Das heißt, du musst ja pro Minute. Du musst die Kamera da raus retuschieren für jedes Frame, weil man will ja, prinzipbedingt ist die Kamera dann auch mit drauf. Du musst diese Stitching-Artefakte daraus per Hand daraus maskieren und so Sachen. Also ist schwierig. Also
und dann nimmt man einfach sowas.
Dann nimmt man sowas und dann muss man sich darüber aber im Klaren sein, dass es einfach nicht so geil ist.
Und ihr habt aber auch geschrieben über VR machen mit Modelle. Jetzt, ich bin ein unbedarfter Nutzer und möchte es mal ausprobieren. Was mache ich?
Ja, das ist natürlich...
Kauft die CT, ist natürlich klar. Aber
muss man schon sagen, das ist natürlich die schwierigste Methode. Vielleicht kann man noch mal ganz kurz sagen, dass das Einfachste ist einfach mit dem Handy. Da gibt es zum Beispiel die Google Street View App. Da denkt man, man kann sich nur Street View angucken, aber da ist auch so eine 360-Grad-Kamera drin. Und das ist total super einfach. Also da macht man einfach, fotografiert man den Raum ab in alle Richtungen und dann hat man ein tolles 360-Grad-Foto. Danach, der nächste Schritt sind 360-Grad-Videos in der Qualität und dann kommen richtige Realtime-VR-Modelle. Und dann wird es natürlich leider ein bisschen komplizierter. Da muss man sich Unity runterladen, das ist aber kostenlos.
Was ist Unity?
Unity ist so die für Indie-Games, sag ich mal, die populärste 3D-Engine-Spiele-Entwicklungsumgebung. Aber man kann, das wird aber auch viel benutzt, nicht nur für Spiele, sondern auch für allgemeine 3D-Visualisierung. Also wenn ein Architekt zum Beispiel sein Haus da zeigen will, dann kann man in Unity das relativ einfach realisieren, dass man da wie so ein Ego-Shooter durchlaufen kann.
Ja. Und das ist, kostet was?
Kostet nichts.
Okay.
Das kostet erst was, wenn man, das hatte ich irgendwo hier reingeschrieben, habe ich nicht mehr ganz genau im Kopf, aber man muss irgendwie so und so viel Umsatz machen. Und dann,
okay, also solange ich das für mich privat gebrauche, ist okay.
Genau.
Und dann kann ich direkt in Unity...
Jahresumsatz von bis 100.000 US-Dollar. Also
dauert noch ein bisschen bei mir.
Dann ist komplett kostenlos.
Genau, und da kann ich dann gleich Modelle bauen oder...
Du kannst auch direkt in Unity Modelle bauen, aber wir haben die unserer Meinung nach einfachste Lösung vorgestellt, dass man SketchUp-Modelle... SketchUp ist ja dieses von Google... aufgekaufte, ich glaube, es ist noch Google, ne?
Ich habe auch gerade überlegt,
genau, kenne ich mich. Ich habe den Artikel selber nicht gemacht, ich kenne mich da nicht so gut mit aus.
Sonst korrigiert uns in den Kommentaren, aber ja, ich meine, also es war auf jeden Fall mal Google.
Genau, und das ist so das einfachste 3D. Das
gehört zu Trimble seit 2 Jahren, glaube ich.
Ah, unser Videoproducer, der sich da viel besser mit auskennt, sagt, das gehört zu
Trimble. Das gehört mal zu Autodesk, glaube ich, dann hat Google das irgendwann gekauft für diese Google Earth Modelle und jetzt haben sie es wieder weiterverkauft, weil sie es über Fotogrammetrie Luftaufnahmen machen.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, ja, genau. Wieder was gelernt. Danke, Johannes.
Auf jeden Fall ist das so ziemlich das einfachste Programm, um so 3D-Modelle zu bauen. Mhm. Also es gibt ja natürlich noch 1000 andere Sachen, die allerdings sehr kompliziert sind. Und das ist auch kostenlos. Ne? Korrigiere mich, Johannes, wenn das nicht stimmt.
Ja, es gibt eine Pro-Version, aber man kann mit der kostenlosen kommt man schon ziemlich weit.
Ja.
Kino, das nächste Mal lade ich Johannes ein.
Ja, haben wir mir auch schon angeboten. Und jedenfalls macht man dann sich diese Modelle und kann die dann in Unity einladen. Und das Tolle ist, dass Unity ganz einfach für so gut wie alle VR-Techniken das ausgeben kann.
Okay.
Also ich habe da sogar schon in Unity kurz rumgefruckelt und hatte das, also es hat 5 Minuten gedauert und dann hatte ich auf meiner Oculus Rift, die ich an meinem PC angeschlossen hatte, hatte ich ein Ergebnis, in dem ich rumlaufen konnte.
Cool.
Also ich habe da einfach nur so eine Kugel hingemacht, aber die war dann da. Also es ist schon relativ einfach zu bedienen. Natürlich wird es dann, wenn man dann tollere Sachen machen will, dann natürlich komplizierter.
Aber im Prinzip, also selbst wenn ich jetzt nicht vorhabe, irgendwie jetzt Spieleentwickler zu werden oder 100.000 Umsatz im Jahr irgendwie mit irgendwas Coolem zu machen, kann man sich durchaus einfach mal sagen, das interessiert mich irgendwie, ich möchte mal wissen, wie das funktioniert und dann ist es nicht, dann kann ich da mal an einem, sag ich mal, an einem Wochenende auch schon ganz schön weit kommen.
An einem Tag schon. Also man kann bessere Ergebnisse erzielen, also da werden mich wahrscheinlich jetzt die Unity-Fans für hauen, Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, dass die Unreal-Sachen, Unreal ist auch so eine Engine, das ist der große Konkurrent von Unity, die Sachen sehen immer ein bisschen spektakulärer aus, weil die bessere Effekte und Shader und so haben, habe ich das Gefühl. Sagen bestimmt Unity-Fans, dass das nicht stimmt. Das ist alles auch ein bisschen Geschmackssache. Das gibt es aber auch noch. Und seit kurzem gibt es auch noch von Valve so eine, so ein Ding, der heißt, Johannes, wie heißt es nochmal?
Hammer Source 2, glaube ich, heißt es.
Wie heißt das?
Hammer Source 2, also Source.
Nee, nee, aber dieses, das Ding heißt irgendwie.
Destinations.
Destinations, ja. Genau. Das ist von Valve so ein Player für eigene 3D-Modelle, wo man ganz einfach seine OBJ-Dateien oder sonst welche Dateien reinladen kann und dann kannst du in der Source-Engine kannst du dann damit rumlaufen. Und das ist noch ein bisschen leichter als Unity. Das ist allerdings leider erst kurz nach dem Artikel rausgekommen.
Okay, aber da kann man ja auch nochmal was drüber schreiben.
Er läuft auch nur mit der Vive, leider.
Okay.
Das ist natürlich auch noch so ein Ding.
Gut, aber dann würde ich sagen, dann habt ihr mal einen guten Einblick, glaube ich, bekommen alle. Und so ein bisschen, wie man es dann macht, ein bisschen Praxis, glaube ich, ist im Heft drin, eben auch der Test. Und ich glaube, damit ist ein ganz guter Start, um einfach selber mal damit loszulegen.
Und wenn ihr die Dateien richtig sicher haben wollt, wenn damit ihr die Dateien auf der Festplatte habt, damit niemand klaut. Ich helfe dir mal ein bisschen
Danke. Mit dem
Übergang.
Dann, Dennis, sollte man vielleicht seine Festplatte verschlüsseln. Und
mit was denn, Achim?
Und eigentlich sollte man das nicht mehr mit TrueCrypt machen. Zumindest immer, wenn ich TrueCrypt benutze, dann kommt der Blob da auf. Oh Gott, benutzt das ja nicht mehr, es ist ausgelaufen. Na sondern ja. Mit VeraCrypt,
ja. Stimmt's? Also VeraCrypt ist jetzt so gesehen der erste offizielle Nachfolger von TrueCrypt, ne? Der, also VeraCrypt basiert auch komplett auf TrueCrypt. Und ich meine, theoretisch kannst du TrueCrypt auch heute noch benutzen. Ne? Also ich meine, der Source Code von TrueCrypt, das wurde ja auch in verschiedenen Audits von BSI und von anderen Institutionen, die haben ja den Source Code abgeklopft auf Hintertüren und Sicherheitslücken. Die haben da zwar auch Lücken gefunden. Es wird ja auch immer gesagt, dass da irgendwie eine Backdoor von der NSA in TrueCrypt sein soll, aber das hat nie jemand bestätigt. Mhm. Also man kann damit noch verschlüsseln und ich meine, da kommt ja dann AES zum Einsatz zum Verschlüsseln und das ist ja ein lange gereifter Standard, sage ich mal, und das ist schon sicher, wenn man ein gutes Passwort vergibt und das dann auch hasht und so weiter. Nur das Ding ist halt, 2014 wurde TrueCrypt ja eingestellt und die Umstände sind halt wirklich ein bisschen dubios. Also es weiß heute noch keiner, warum das eingestellt wurde. Ne? Die TrueCrypt-Entwickler, die waren auch immer so nebulös, anonym irgendwie und das Ding ist halt, wenn ich meine Daten verschlüssel, dann muss ich dem Tool und den Leuten hinter dem Tool halt auch irgendwie vertrauen. Ne? Und bei TrueCrypt war bei mir, ich habe das früher auch viel genutzt, aber es war immer so komisch, weil man wusste nie, wer ist das jetzt und die verhalten sich so komisch und da gibt es ja auch die abstrusesten Verschwörungstheorien.
Und ja, aber ist ja auch klar, wenn du einfach sagst,
klar, natürlich.
Ich habe das populärste oder eins der populärsten Verschlüsselungstools und dann sage ich auf einmal so, und es war ja wirklich von heute auf morgen,
richtig, hatte
ich das
Gefühl. Ja, genau.
Haben die nicht sogar gesagt, wir empfehlen euch, das nicht mehr zu benutzen?
Haben sie selbst gesagt,
das ja, fand ich so dubios. Haben sie über BitLocker empfohlen?
Und, ja, also sie haben, glaube ich, ich glaube, wenn du jetzt
ist ja klar, auf, von wem sie aufgekauft wurden.
Auf die, ja, richtig. Wenn du jetzt auf die Projekt-Webseite surfst, dann steht das da halt offiziell. Ja. Die waren halt und ich glaube, die nennen halt auch die Alternativen. So, ja. Ne? Und VeraCrypt ist jetzt halt ja, ist eine Open-Source-Alternative. Ja. Und
VeraCrypt basiert ja auch auf TrueCrypt.
Komplett,
ne?
Ja.
Genau,
ja.
Das heißt, also, ich habe das auch gemerkt, weil ich habe dann auch VeraCrypt im Einsatz, weil ich genau dieses Problem habe. Ich habe irgendwie immer noch ganz viel oft mit TrueCrypt und benutze das auch viel. Irgendwie Container, Passwort-Container und sowas. Und habe dann auch immer ein schlechtes Gewissen, dass ich das immer noch benutze. Und jetzt hatte VeraCrypt und ich habe sofort gedacht, das ist ja 1:1 eigentlich, das sieht ja auch genauso aus.
Ist vom Interface auch 1:1, ja, genau. Ja. Also da findest du dich so gleich zurecht.
Das ist quasi ein Fork von TrueCrypt gewesen.
So, ja, so gesehen schon. Also bei TrueCrypt war das ja auch mit den Lizenzen, es war ja nie so richtig Open Source, das war alles so ein bisschen komisch. Und im Endeffekt hat VeraCrypt, das hat ein Franzose dann ins Leben gerufen, das war schon 2012 hat er, glaube ich, damit aus Interesse angefangen halt, also schon vor der Einstellung von TrueCrypt, hat er da mit VeraCrypt ein bisschen rumgebastelt, dass das Projekt entstanden. Und ja, also das ist halt im Endeffekt wie TrueCrypt nur jetzt verbessert. Ne? Und die Lücken, die in TrueCrypt gefunden wurden über die Audits und so weiter, die hat der Munir Idrassi, heißt er, ist ein Franzose, Kryptologe, der auch schon seit 15, 16 Jahren irgendwie mit Algorithmen sich rumschlägt und so, der hat halt wirklich Ahnung. Und das ist auch ein super sympathischer Typ. Und für ihn war halt, also wir haben auch ein Interview im Heft, ich habe viel mit dem gesprochen und seine Prämisse halt, ich lese mal ein Zitat von ihm vor, er sagt, ich wollte eine TrueCrypt-Alternative, die auf Transparenz und Vertrauen basiert. Mhm. Und das ist ja genau das Ding, was wir gerade hatten. Mhm. Ich verschlüssel meine, Bilder von meinen Kindern oder meine Passwörter und das muss auf Vertrauen basieren. Und das ist bei ihm halt nicht nur heiße Luft, so unserer Einschätzung nach, weil ich, wie gesagt, viel mit ihm gesprochen habe und der war auch immer total engagiert und hat sofort immer geantwortet, ausführlichst und also total sympathischer Mensch. Und
ja, dass man da überhaupt schon mal einen Ansprechpartner hat,
ist ja, richtig, genau. Und nicht so ominös, nebulös wie bei TrueCrypt. Mhm. Ja, und der hat schon verschiedene Sicherheitslücken geschlossen, die er als wichtig erachtet, die irgendwie leicht angreifbar sind. Mhm. Und auf lange Sicht möchte er auch das Interface nochmal ein bisschen überarbeiten, mhm. dass die Einstiegshürde nicht so hoch ist, weil es ist schon so ein bisschen sperrig, nicht wirklich hübsch und so. Ne?
Und das ist aber auch ein Open-Source-Projekt?
Ja, komplett.
Also nicht ganz eine One-Man-Show, aber das hat halt quasi einen so einen Hauptentwickler.
Ja, genau. Und das ist halt auch vielleicht eine Krux, weil es lastet halt alles auf seinen Schultern. Mhm. Ne? Also hauptberuflich hat er noch so eine Firma für IT-Sicherheitslösungen in Frankreich halt. Ne? Und der hat das Projekt aus organisiert und stemmt das eigentlich komplett alleine so. Ne?
Was heißt VeraCrypt eigentlich? Ist das?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, die habe ich, hab ich Ihnen gar nicht gestellt.
Verus, ist das Frage. Nicht auch sowas wie wahrhaft oder so, so wie true?
Stimmt.
Sagt jetzt der alte Lateiner Latinum? Wahrscheinlich. Begriff ja, wahrscheinlich stimmt es überhaupt nicht, aber ich habe tatsächlich, habe ich immer gedacht, dass es irgendwie...
In vino veritas,
ja. Ja, veritas, genau. Also ich vermute, es kommt daher, die Zuschauer und Zuhörer können uns ja korrigieren, wenn es nicht so ist. Ja, aber habe ich immer gedacht, dass deswegen so true und
wäre. Hätte ich vielleicht mal googeln sollen vor dem.
Nein, ich wollte
nicht. Nein, das ist ja auch nicht wichtig. Ja. Ja.
Aber laufen denn meine alten TrueCrypt-Container damit?
Ja, das ist nämlich genau das Ding. Also du kannst, ich glaube, es ist rückwirkend bis TrueCrypt 6 irgendwas oder so, kannst du mit TrueCrypt erzeugte Container kannst du mit VeraCrypt öffnen. Mhm. Also es ist halt rückkompatibel.
Und kann ich die auch in das neue Format konvertieren?
Du kannst sie auch umwandeln, ja. Da gibt es zwar nur so einen coolen Workaround, ist auch im Heft dann beschrieben, aber es sind im Endeffekt nur 2-3 Klicks und dann machst du aus einem TrueCrypt-Volume, TrueCrypt-verschlüsselten USB-Stick oder Festplatten, weil du kannst ja Container verschlüsseln, Ordner verschlüsseln, ganze Betriebssystem, USB-Sticks, Festplatten, Partitionen und so weiter. Und diese ganzen Geschichten kannst du dann relativ simpel in VeraCrypt dann umwandeln. Nur dann danach kannst du es dann nie mehr mit TrueCrypt öffnen. Mhm. Das geht dann nicht mehr halt.
Ja, klar.
Ja.
Wo du es gerade fragst, Kino, also du benutzt TrueCrypt
noch. Ich benutze auch noch. Also ich
und machst du das so mit Containern oder hast du das komplette System verschlüsselt?
Ich habe Container. Also jetzt nichts Wichtiges, aber wie du sagst, halt irgendwie so Sachen, die man sich immer mal aufgeschrieben hat, die, also irgendwie das sind nur so 20 Megabyte Dateien. Irgendwie so, wo so ein paar Sachen, die einem irgendwie unangenehm sind oder Passwörter oder so.
Musiksammlungen. Die man vielleicht nur so halb legal. Naja. Ja,
dass man die eben, das benutze ich halt nicht so oft und deswegen bin ich auch noch nicht auf VeraCrypt umgestiegen, aber es hört sich ja alles ganz gut an.
Ja, eigentlich. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, der Typ sagt nicht nur einfach Transparenz und Vertrauen irgendwelche Worthülsen, weil der meint es wirklich ernst, steckt super viel Arbeit rein und ich habe auch mit dem Tool viel gearbeitet während des Tests und dem Artikel und so. Und das hat richtig Spaß gemacht.
Machst du privat, verschlüsselst du da auch? Oder?
Also ich habe früher mal so Filmsammlungen ein bisschen verschlüsselt, aber irgendwann habe ich es dann auch nicht mehr gemacht. Also ich mache es jetzt privat nicht. Aber also wer es machen möchte, der kann auf jeden Fall auf VeraCrypt zugreifen. So, ja.
Also mein Problem ist so ein bisschen, weil deswegen, ich hab mich total gefreut, dass wir da jetzt nochmal ein bisschen was Größeres machen, weil ich eigentlich gerne schon komplett verschlüsseln will. Weil klar, natürlich denkst du jetzt, meine viele Dateien habe ich ja eh dann auch irgendwie in der Own Cloud und so.
Auf dem Notebook finde ich das eigentlich
aber
sinnvoll.
Genau, aber ja, auf dem Notebook zum Beispiel. Und ich habe jetzt halt BitLocker auf dem Windows-Notebook. Aber ich würde auch trotzdem gerne zu Hause. Und eigentlich würde ich gerne weil BitLocker, Microsoft, weiß man ja auch nicht. Ne? Die haben ja auch schon in der Vergangenheit wohl mit der NSA zusammengearbeitet.
Ich wollte gerade sagen, also das würde ich
unter keinen. Und da würde ich viel lieber mit VeraCrypt arbeiten. Und deswegen fand ich es so interessant. Und wir hatten ja vorher schon drüber gesprochen, bevor die Sendung aufgezeichnet haben. Windows geht ja auf jeden Fall auch, bloß mit UEFI, das geht halt leider noch nicht, ne? Weil genau. Das wäre dann noch ein Problem. Ja.
Also wenn Windows über UEFI installiert wurde und dann im UEFI-Modus logischerweise auch läuft, kannst du nicht das Windows voll verschlüsseln. Aktuell, also mit TrueCrypt geht es nicht, mit VeraCrypt, mit der aktuellen Version, die ist zum jetzigen Stand, glaube ich, 1.1.7, geht es auch nicht. Aber der Entwickler, der Idrassi, der hat jetzt noch irgendwie andere Entwickler ins Boot geholt, weil er alleine das nicht hinkriegt. Das ist wohl sehr aufwendig, diesen Veracrypt-Bootloader dann in der UEFI-Umgebung irgendwie abzulegen, hin und her. Auf jeden Fall geht es jetzt in der Beta-Version. Ich habe es auch ausprobiert, es funktioniert. Er will ein Stable-Release im Herbst dann veröffentlichen. Ah, super. Ne?
Merkt man, dass das, merkt man merklich, dass das System langsamer ist?
Dann? Nee, gar nicht. Also das merkst du, also vorausgesetzt, du hast einen aktuellen Prozessor, weil die haben ja auch, wenn du einen i5 hast oder i3 oder sonst sowas, die haben ja auch, oder auch AMD-Prozessoren, die haben ja dann AES-Befehlssatz drin, also quasi für Hardware-Verschlüsselung und Entschlüsselung. Merkst du heutzutage nicht mehr, wenn du da noch eine SSD drin hast oder so. Ne?
Also man kann jetzt nicht sagen, weil BitLocker im Betriebssystem verankert ist, ist BitLocker automatisch schneller oder besser.
Nee, das kannst du gar nicht. Nee,
auch, die benutzen also auch diese Hardware.
Ja, ja, klar. Also die Verschlüsselung findet, sozusagen. Ich denke, bei BitLocker wird es auch AES sein, tippe ich jetzt mal halt. Ne? Also du kannst ja bei Veracrypt auch noch andere auswählen, aber wir sagen jetzt auch, also wähl AES und gut, reicht völlig aus. Ne? Also das kriegst du nicht auf ohne Schlüssel. Ne?
Wie viel Bit empfehlen?
256. AES 256 und dann zum Hashen würde ich sagen SHA-512. Das wird auch wahrscheinlich in 100 10, Jahre. 20, 100, keine Ahnung. Also das wird erstmal halten.
Bis die Quantencomputer kommen.
Ja, und dann wird es nochmal ein bisschen anders.
Aber AES, sagen wir mal, 100, sagen wir mal AES 64 oder so, das könnte man jetzt schon...
Naja, also in der Theorie irgendwie bestimmt, aber ich sag mal rein auf die Rechenkapazität gesehen, bist du eigentlich ab 128, 256 auf lange Sicht auf sicher.
Verschlüssel sollte, lieber nochmal neu, Eno, glaube ich.
Genau. Guck nochmal. Meine Weltherrschaftspläne.
Ja, genau.
Kommt auch immer darauf an, gegen wen man verschlüsseln will. Also das Einzige, was ich momentan verschlüssel auf dem PC, sind meine USB-Sticks, die ich auf Messen mitnehme.
Ja.
Das ist halt immer, wenn du irgendwas portabel hast, Notebook voll verschlüsseln, du kannst das ging mit TrueCrypt auch, mit Veracrypt geht es logischerweise auch, kannst du zum Beispiel auch ein Betriebssystem komplett verstecken. Das ist eigentlich ganz geil, weil dann hast du nur ein verschlüsseltes Köder-Windows drauf, wo du quasi nur so Alibi-Zeug hinterlegst, dass es aussieht, als würdest du da arbeiten. Mhm. Und dein echtes Windows, wo du Whistleblowing machst und so, das versteckt sich nochmal in einer anderen Partition. Aha. Diese Partition ist auch verschlüsselt, da kannst du dann auch ein paar Alibi-Dateien reinlegen und wenn dann jemand kommt und sagt, hier gib mir dein Passwort, du machst da gefährliche Sachen, dann gibst du ihm natürlich nur das Passwort von dem Köder-Windows und verkaufst ihm die Partition, wo das Verschlüsselte drin ist, einfach so als Datengrab, wo du einfach so ein paar MP3s
reinlegst. Man erkennt dann halt nicht.
Genau, du siehst da drin nicht, dass da ein Windows versteckt ist und das ist, also du kriegst es nicht raus, dass da was ist. Das ist ganz charmant, aber also muss man schon, glaube ich, einen dicken Aluhut aufhaben, um das machen zu müssen.
Ja, je nachdem, was man halt so macht.
Ja,
ne?
Genau. Also
das ist schon ein bisschen krass. Aber einzelne Sticks zu verschlüsseln, weil das fällt mal aus der Tasche oder der Laptop bleibt im Zug stehen oder so, dafür ist es perfekt und das geht super einfach. Ne? Also.
Aber wenn du solche Leute, die, sagen wir mal, die Geheimdienste auf dem Kieker haben, wenn man da mal hört, wenn die mal reisen oder so, dass die ständig ihren Notebook irgendwie abgeben müssen und so weiter. Und das ist ja auch so, weiß nicht, wenn du nach Israel fliegst oder so. Mhm. Ich musste da auch den Leuten meinen Laptop zeigen und so weiter. Mhm. Und ich musste mich sogar auf deren PC in meinen Facebook-Account einloggen, weil die Reisevorbereitungen mit einem Kumpel in Israel waren über Facebook. Ja. Und da denke ich, ich bin sonst auch nicht so ein Aluhutträger, aber irgendwie
also ich
so
wollte
es
gerade sagen, ich finde das immer so ein bisschen, man sagt dann so schnell Aluhut, aber ich kenne auch Leute, man hört Geschichten, vor allem wenn man CT-Redakteur ist, wo halt schon mal auch die Polizei vorbeikommt, aufgrund eines Missverständnisses oder so.
Auf jeden
und dann
Fall.
Ist er trotzdem erstmal deinen Rechner mitgenommen und dann musst du vielleicht nicht, dann ist vielleicht trotzdem brauchst du dann nicht das Verschlüsseln im Verschlüsseln und so Verstecken von Ordnern. Aber trotzdem, also ich finde, es ist schon relativ wenig Aufwand. Also vor allem Verschlüsseln ist, finde ich, inzwischen wenig Aufwand.
Ja.
Und es gibt schon genügend, und wie gesagt, allein das Notebook, du willst das nicht haben oder du willst nicht gezwungen werden, dein Passwort rauszugeben und dann wirklich das alles rauskommt.
Wobei gerade in Kinos Fall, ne, es dann so ist, wenn es offensichtlich verschlüsselt ist, das Notebook, ne, dass du dann wahrscheinlich sogar noch eher in Probleme kommst, als wenn du einfach sagst, hier, Methode, ich hab nichts.
Aber dann ist doch die Methode super.
So cool. Ja, genau,
hier, guck, versteckt. Ich entschlüssel das für euch, ihr seid ja die Guten, ihr seid die Polizei, aber dann müsst ihr trotzdem nicht alles sehen.
Plausible Deniability.
Richtig, genau, korrekt.
Deswegen verschlüsselt alle.
Ich glaube, wirklich jeder von uns hat irgendwas auf der Festplatte, wo er wirklich nicht will, dass das irgendjemand sehen kann.
Ja, ich will auch nicht, dass jemand meine Texte sieht oder so. Ist mir egal, das sind meine Sachen. Und meine Urlaubsfotos will ich auch nicht. Ich bin da nicht nackig drauf, aber ich will trotzdem nicht, dass sie jemand potenziell sehen kann, der mir mein Notebook klaut. Ist doch klar.
Außer beim letzten Mal, wo du deine Urlaubsfotos hier im CT-Ablink gezeigt hast.
Ja, stimmt. Das ist was anderes. Das ist selbst gesteuert.
Ja, das stimmt. Das hast du recht. Das ist ein großer Unterschied.
Gut, mich würde noch interessieren, wie ihr das macht, da draußen. Deswegen schreibt uns auf YouTube oder an uplink@ct.de oder auf Heise Online oder wo auch immer ihr uns guckt. Schreibt uns Kommentare, wie ihr es macht. Verschlüsselt ihr? Macht ihr vielleicht selber auch schon coole VR-Projekte mit Unity oder ganz anderen Sachen? Oder 360-Grad-Videos? Genau, zeigt uns das, schickt uns die Links und dann gucken wir es uns an, statt meine Urlaubsfotos diesmal. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche, dann gibt es nämlich eine neue CT und ich bin gespannt, was drinsteht.
Und dieses Video, was wir hier aufgezeichnet haben, das 360-Grad-Video, wir werden versuchen, das in 360 Grad irgendwo hochzuladen, aber
auch wenn es nicht garantieren. Ja, auch wenn die Kamera bei der Hälfte jetzt ausgegangen ist.
Ja.
Ja, mal gucken, ob das klappt.
Mal gucken, wie viel schlecht wird.
Ja. Alles klar, bis dann.
Ciao.
Wünsche euch eine schöne Woche. Ciao.